Guten Abend, hier ist Wolfgang Litzka. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Sendung Herrengedeckt mit Andreas Kudek.
Herrengedeckt. Fußballkultur mit Musik. Jam Wishlist. Ein Wunsch meines heutigen Gastes im Herrengedeck Fußballkultur mit Musik live am Sonntagabend auf Radio Free FM 102,6. Am Mikrofon ist Andreas Kullig. Ja, und heute Abend dreht sich im Herrengedeck alles um das Thema Tischfußball. Vom 3. bis 6. Januar fand im französischen Nantes die Tischfußball-WM statt, die für den deutschen Tischfußballbund DTFB durchaus erfolgreich endete. Vor Ort war auch Thomas Brechting. Er ist der Pressesprecher des DTFB, Tischfußball-Experte für das Fernsehen, selbst aktiver Bundesligaspieler und er war 2005 auch deutscher Meister. Es gibt noch vieles mehr über ihn zu sagen, doch das wird er gleich selbst tun. Außerdem werde ich mich mit ihm über das Thema Tischfußball ausgiebig unterhalten. Ich freue mich, ihn im Herrengedeck begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Abend, Thomas.
Hallo und herzlich willkommen, Andreas. Ich freue mich, hier beim Herrengedeck dabei zu sein.
Ja, und ich freue mich, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast. Steigen wir doch gleich mal mit deiner Aufgabe ein. Seit wann gibt es denn den Deutschen Tischfußballbund?
Ja, der Deutsche Tischfußballbund, der wurde 1969 in Mannheim gegründet. Ganz witzig, als Voraussetzung gab es da eine Veranstaltung von der Bild-Zeitung, also es kommen auch von der Bild-Zeitung tolle Sachen. Die haben nämlich so ein Spaß-Tischfußballturnier durchgeführt, wo die Jungs aus ganz Deutschland sich im Jahr 1967 in Braunlage im Harz zur ersten deutschen Meisterschaft trafen. Und eben aus diesem Grund gründete sich 1969 in Mannheim der Deutsche Tischfußballbund.
Welche Ziele und Aufgaben hatten dieser Verband?
Ja, das ist ein Thema, da könnte man ewig lang referieren. In der Satzung stehen natürlich so Sachen wie Verbreitung des Sportes, Durchführung von sportlichen Wettkämpfen und so weiter. Aber unser Hauptziel ist es natürlich, in den DOSB aufgenommen zu werden. Also wir, der DTFB, will natürlich die Anerkennung als Sport. Da haben wir ja im Jahr 2010 schon einen Riesenschritt hingemacht, indem wir vom Finanzgericht gestritten haben. Und dann irgendwann kam da eben ein Gerichtsurteil und dann hat das Finanzgericht entschieden, dass der Tischfußball, der sogenannte Drehstangen-Tischfußball, dass der gemeinnützig wird. Es gab da immer Probleme mit den Finanzbehörden, weil die halt immer gedacht, Tischfußball ist das Tippkick. Das wurde halt in dem Urteil dann widerlegt und seitdem sind wir gemeinnützig und könnten jetzt natürlich auch Mitglied im DOSB werden.
Das ist der Deutsche Olympische Sportbund, für die, die das nicht wissen. Heißt das, euer Ziel ist, olympische Sportart zu werden?
Genau, das ist natürlich das Fernziel. Vielleicht können wir das in den nächsten 10 Jahren erreichen. Wäre eine tolle Sache.
Wie viele Mitglieder hat denn euer Verband?
Wir sind jetzt ein bisschen über 6.000, also aktiv spielende Mitglieder. Mhm. Also 6.000 Personen sind deutschlandweit in Tischfußballvereinen organisiert.
Jetzt habe ich eingangs gesagt, du bist ja Pressesprecher dort. Seit wann machst du das und was genau machst du dabei? Was sind deine Aufgaben?
Ja, also ich bin Pressesprecher des DTFB seit Oktober 2009. Ich war aber auch vorher bereits in der DTFB-Führungsriege aktiv als Schiedsgerichtsvorsitzender. Und da ich aber eben privat auch ein bisschen so mit Medien und Presse mache, haben sie gedacht, naja, das ist optimal. Da haben wir jemanden, der hat ein bisschen Ahnung und du wirst jetzt Pressesprecher beim DTFB. Ja, meine Aufgaben. Ich versuche natürlich, den Tischfußball auch in die Medien zu bringen. Deshalb bin ich auch heute hier bei dir, damit die Leute heute mehr über den Sport Tischfußball erfahren und halt auch sehen, dass man irgendwo in Vereinen auch Tischfußball als Sport betreiben kann. Und eine Hauptaufgabe ist von mir natürlich auch die Pressearbeit bei den Verbänden, bei den Landesverbänden und auch bei den Vereinen zu fördern. Außerdem schreibe ich zu den wichtigsten Tischfußballveranstaltungen wie Tischfußball-Bundesliga, Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft immer auch Pressemitteilungen und gebe auch immer die Ergebnisse an die Medien weiter.
Das überschneidet sich ja doch sehr mit den Aufgaben, die der Pressesprecher zum Beispiel beim DFB hat. Machst du das dann auch hauptberuflich?
Nein, leider nicht. Nein. Über so viel Geld verfügt unser Verband gegenwärtig noch nicht. Mhm. Hauptberuflich bin ich Diplom-Finanzwirt. Und ja, das ist jetzt, Tischfußball ist meine Leidenschaft und deshalb möchte ich halt auch, dass wir Tischfußball als Sport voranbringen. Unser Ziel wäre natürlich auch mal, irgendwann so in den Medien präsent zu sein, wie das zum Beispiel das Dart geworden ist oder das Snooker. Mhm. Und wie man heute bei Eurosport auch schon sehen kann, hat Tischfußball durchaus auch Medienpotenzial.
Ja, auf die Rolle des Fernsehens und auch die Rolle, die du dabei dann im Fernsehen nochmal spielst, da kommen wir nachher noch zu sprechen. Lass uns doch nochmal auf deine Leidenschaft näher eingehen. Wie ist Tischfußball denn eigentlich entstanden? Weiß man da was über die Geschichte?
Ja, da gibt es viele Theorien. Die glaubwürdigste ist in meinen Augen, dass ein Franzose namens Lucien Rosengart einen Tischfußball erfunden hat. Vermutet wird, dass das im Rahmen der Weltkriege entstanden ist. Da wurden nämlich die Kriegsopfer, sollten dann Tischfußball spielen, um ihre Hand-Augen-Koordination zu verbessern. Also so Kriegsveteranen oder Verwundete, die sollten durch Tischfußball eben ihre Koordinationsfähigkeiten wieder verbessern.
Ja, und dann hat sich das von da aus quasi schlagartig oder eher gemächlich, weiß man da was, wie sich das verbreitet hat?
Boah, darüber weiß man nicht wirklich was. Haben sich immer mehr Leute gefunden, die haben halt Spaß an dem Tischfußball gefunden. Du brauchst da nicht viel dafür, eben so einen Tisch, 4 Personen. Und es haben immer irgendwie auch alle Spaß beim Tischfußball. Wir haben vom DTFB mal so einen Versuch gemacht. Wir haben mal so einen Tischfußball in Köln in die Fußgängerzone gestellt, also ein dicker Tisch. Und da spielte echt der Moslem mit dem Christ, der Türk mit dem Griechen und der Bayer mit dem Preußen und alle hatten irgendwie Spaß, ohne irgendwie miteinander reden zu müssen. Ich denke, das ist schon ein Grund, warum sich der Tischfußball oder so populär geworden ist.
Ja, irgendwie hat es ja auch schon mal jeder gespielt und da stellt sich mir doch die Frage, ich meine, es gibt WMs und Meisterschaften und so weiter, kann man damit auch Geld verdienen oder sogar Profi werden?
Ja, das ist enorm schwierig. Es gibt so einen Belgier, der heißt Frédéric Collignon, der könnte anhand seiner Turnierergebnisse das als Profi machen, macht er aber auch nicht, weil er heute auch nicht so sehr viel Geld damit verdienen könnte, aber könnte leben davon. In Deutschland haben wir Lilly Andres, die hat das halt so gemacht, dass sie auf die Turniere fährt, dort gewisse Erfolge erreicht und dann so eine Tischfußball Promotion Agentur gemacht hat und dann mit ihrem guten Aussehen, mit ihrem Können am Tisch und mit ihrem Charme nützt sie das halt, um bei Veranstaltungen oder anderen Messen oder auch im Fernsehen oder so Tischfußball-Vorführungen halt zu machen.
Ja, und in Deutschland selbst spielt die Lilly Andres auch, oder? In der Bundesliga.
Die spielt auch in der Bundesliga, bei einer Berliner Mannschaft. Das ist ja halt auch immer noch so ein Phänomen, dass in der Bundesliga, es gibt eine Damen- und eine Herren-Bundesliga und wenn die Damen denken, sie sind so gut, dann dürfen sie auch in der Herren-Bundesliga starten. Aber wenn eine Dame in der Herren-Bundesliga startet, darf sie im Nachhinein nicht mehr in der Damen-Bundesliga starten. Ich denke aber, wir werden auch zukünftig versuchen, dass wir das wirklich strikter trennen, weil es einfach schon schwieriger für Frauen da in den Herren-Wettbewerben mitzuhalten.
Wo liegen da die Probleme?
Ja, es ist eine gewisse Schnellkraft, die du jetzt im Tischfußball benötigst. Und die Konzentrationsfähigkeit und auch die Härte der Schüsse. Konzentrationsfähigkeit sollten die Frauen aber auch eigentlich schon haben. Aber unter der Belastung, dass sie versuchen müssen, möglichst hart zu schießen, leidet halt das andere dann wieder drunter.
Und Lilly Andres spielt dann womit? Bei den Herren oder bei den Damen?
Lilly Andres spielt bei einer Herren-Bundesliga-Mannschaft, bei den Berlin Bears.
Okay.
Ist aber jetzt eine von zwei Damen, die in den Bundesligamannschaften der Herren noch mitspielen.
Und das habe ich richtig verstanden. Das heißt, für Sie gibt es keine Möglichkeit mehr, in die Damen-Bundesliga zurückzuwechseln.
Ja, man kann natürlich nach jedem Jahr wechseln. Aber wenn Sie in diesem Jahr bei den Herren meldet, oder jetzt bei dem BRS Berlin, der ersten Herren-Bundesliga-Mannschaft meldet, dann hat sie nicht mehr die Möglichkeit, in der Damen-Bundesliga-Mannschaft mitzuspielen.
Wie viele Zuschauer kommen denn zu so einem Spiel?
Also bei der Bundesliga haben wir mal, schätze ich mal, 200 bis 300 interessierte Zuschauer. Das ist immer unabhängig oder abhängig davon, wie viel Öffentlichkeitsarbeit auch derjenige Veranstalter dort macht.
Mhm. Du selbst bist ja auch noch in der Bundesliga tätig, oder?
Ja, ich war es jetzt. Letztes Jahr sind wir leider abgestiegen in die zweite Bundesliga. Mhm. Mein Verein heißt auch Ich wäre mit Schuld, weil ich meinen Urlaub ein bisschen ungünstig geplant hatte. Und dann wurde der Termin der Bundesliga verlegt. Ich konnte nicht teilnehmen. Und wir sind nach einer guten Platzierung, 8. Platz in der Vorrunde, in der Rückrunde noch als Letzter abgestiegen.
Kannst du mal kurz den Verlauf deiner Tischfußballkarriere schildern und erklären, wie du überhaupt dazu gekommen bist, das so auf so einem hohen Niveau organisiert zu betreiben?
Ja, also es ging natürlich schon los in der Schule, in Jugendzentren. Da stand halt bei uns schon so ein Tischfußballgerät, also so ein Kicker. Da haben wir in den Pausen schon rumgebolzt und nach der Schule im Jugendzentrum. Und dann war es aber eigentlich so, dass ich ein leidenschaftlicher Fußballspieler war und jetzt mehr Energie in das Fußballspielen gesteckt habe. Als ich dann aber mit 20 Jahren einen Kreuzbandriss hatte und mit 22 Jahren nochmal, habe ich mich dann halt entschieden, das Tischfußball noch intensiver zu betreiben. Habe mir halt auch einen Verein gesucht, bin da hingegangen, angefangen zu trainieren und ja, dann halt wirklich 4-5 Mal die Woche gespielt. Und dann irgendwann festgestellt, ja, ich kann da international oder auch national, erstmal national mithalten und habe das dann halt immer mehr forciert und irgendwann war ich dann sogar einmal deutscher Meister.
Ja, wie hast du es denn so weit geschafft in die Bundesliga oder Nationalmannschaft? Also beim Fußball weiß man ja, da gibt es ein Scouting und so weiter. Bei euch, denke ich, werden jetzt ja nicht gerade massig Scouts am Tisch stehen und schauen, wer da jetzt besonders gut ist. Also wie läuft es denn dann? Wird man da angesprochen von Kumpels oder qualifiziert man sich über Turniere, wo man sich einfach mal anmeldet?
Ja, für diese nationalen Meisterschaften kannst du dich natürlich qualifizieren. Da musst du in deinem Landesverband, jetzt sage ich mal bei der bayerischen Meisterschaft, eine passable Platzierung erreichen. Dann schickt der bayerische Verband dich zur deutschen Meisterschaft. Wenn du dich dort wieder bewährst, dann wird der Nationalmannschaftstrainer, Betreuer, wer auch immer, auf dich aufmerksam, lädt dich mal zu einer Art Lehrgang ein. Und wenn du mit den Leuten einigermaßen klarkommst und harmonierst, dann nominiere dich halt in so ein Aufgebot. Erstmal von so einem World Series Championship Tour. Das sind diese 4-5 großen Turniere, die es auf den 5 Tischen des Internationalen Tischfußballverbandes gibt. Und da kannst du dir halt dann deinen Platz erkämpfen.
Ja, und das hast du ja geschafft und warst dann eben deutscher Meister. Würdest du das als dein persönliches Karrierehighlight bezeichnen?
Ja, mein persönliches Karriere-Highlight, das wäre mal der Sieg gegen Frédéric Collignon gewesen. Das war nur ein Spiel, aber das endete, also man spielt da Best of 5, ein Satz geht bis 5 Tore. Mhm. Und ich lag bereits nach 4-5 mit 2-0 Sätzen zurück und bin dann nochmal ins Spiel gekommen mit 5-4 und im Entscheidungssatz habe ich dann nochmal 5-4 gewonnen. Also das würde ich sagen, war mein persönliches Karriere-Highlight. Natürlich waren auch die Erfolge als deutscher Meister schön, als Vize-Weltmeister mit der Nationalmannschaft, als bayerischer Meister mit der Mannschaft, mit dem DFST Passau, wo ich aktiv bin, war die beste Platzierung, war ein 3. Platz bei der Bundesliga. Es gibt eigentlich sehr viele schöne Erfolge, aber diesen einen Sieg gegen den mit Abstand besten Spieler der Welt, das hat jetzt schon riesig Spaß gemacht.
Ja, Thomas, wir machen eine kurze Pause, hören ein bisschen Musik und sind dann gleich wieder da und sprechen dann auch mal über das Regelwerk. Bis gleich.
Okay, bis dann.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. It sure is bright, it is dark.
There are 20 years to go, the faithful and the low, the best of starts, the broken heart, the stone. There are 20 years to go, the punch drunk and the blow.
Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend zum Thema Tischfußball. Und zu Gast ist der Pressesprecher des Deutschen Tischfußballbundes, Thomas Breschtink. Ja, Thomas, wir wollten übers Regelwerk sprechen. Ich glaube, das wird jetzt ziemlich ausführlich. Ich fange einfach mal an und du erklärst, würde ich vorschlagen. Kann man denn sagen, so allgemein, nach welchen Regeln wird Tischfußball gespielt, bevor man da jetzt so ganz arg ins Detail geht?
Okay, da muss man auf alle Fälle unterscheiden zwischen Kneipentischfußball und Tischfußball als Sport. Also der Meilenstein für Tischfußball als Sport wurde vom Weltverband gemacht, indem sie ein internationales Regelwerk herausgegeben. Dieses internationale Regelwerk ist aber 22 Seiten lang und da kann ich dir dann höchstens mal auf detaillierte Fragen von dir antworten, weil die 22 Seiten, die können wir jetzt natürlich nicht durchkauen. Mhm. Es gibt dann natürlich auch nochmal vereinfachte Regelwerke. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Hobby- oder ein Spaßturnier mache, da kann man auch beim Deutschen Tischfußballbund auf der Internetseite so ein vereinfachtes Hobby-Regelwerk runterladen. Ja, und in den Tischfußball-Dingern, da gibt es ja auch so interessante Sachen, also in so Kneipen, dass ein Torwart-Tor zwei Tore zählt, das ist natürlich beim Tischfußball-Sport nicht so.
Okay, dann frage ich doch mal nach. Du hast vorhin gesagt, es gibt, es geht über drei Gewinnsätze und ein Satz geht bis fünf, ist das richtig?
Ja, da muss man auch unterscheiden. Es gibt dann zum Beispiel so Qualifikationen. Du musst immer vor jedem Turnier musst du eine Qualifikationsrunde spielen. In dem Bereich wird ein Satz auf sieben gespielt. Und danach geht es halt dann in einfach K.O., Best of Five, also zwei Gewinnsätze zu fünf Tore, Entscheidungssatz bis mit zwei Tore Unterschied bis maximal acht Tore.
Okay, und dann habe ich mich gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn wir Tisch gekickert haben, dann haben wir immer diese Männchen so gedreht. Wir haben da immer gesagt, wir drillern, also wir lassen die einfach durchdrehen. Darf man das?
Ja, bis zu einem gewissen Grad darf man das. Also der sogenannte Dreher ist auch eine technische Möglichkeit, ein Schussstil. Das bedeutet, dass die Figur den Ball vor Ballberührung einmal treffen darf und sich nach der Ballberührung noch um 360 Grad hinterher drehen darf. Also im Endeffekt sind es zwei Umdrehungen.
Was passiert, wenn ich mehr mache?
Das ist dann ein Foul, ein sogenanntes technisches Foul. Und der Schiedsrichter greift dann ein, nimmt dir den Ball oder das Tor würde nicht gewertet, wenn du eins damit erzielst. Und der gegnerische Spieler darf das Spiel auf der Fünferreihe wieder aufnehmen, also im Mittelfeld.
Okay. Und jetzt habe ich auch mal in einer Kneipe gespielt, da durfte man keine Tore erzielen mit der Mittelfeldreihe oder der Abwehrreihe. Wie ist das in der Realität in Turnieren? Darf man das
ja,
auch
nicht? Die Mittelreihe ist vor allem im Einzel eine ganz wichtige Waffe, um seine Tore zu erzielen. Die zählen natürlich, genauso die Tore von der Zweierreihe. Häufig funktioniert im Doppel ist natürlich so, dass von der Mittelreihe eh weniger Tore fallen, weil die hinteren Stangen immer besetzt sind. Da versucht man dann eher vom Mittelfeld in den Sturm zu passen und dann vorne mit der Dreierreihe erfolgreich zu sein. Und von der Defensive also werden auch sehr viele Tore geschossen.
Und was ist, wenn der Ball aus ist? Gibt es dann einen Einwurf oder wird er da an die Ecke gelegt und es gibt so einen Eckball oder wie wird es geregelt?
Genau, das ist relativ schwierig. Das ist auch neu, seitdem es dieses ITSF-Weltverbandsregeln gibt. Diejenige Mannschaft, die sich in der Offensive befand, oder erklären wir es anders, diejenige Mannschaft, die sich in der Defensive befand, darf nach Verlassen des Spiels, des Balls vom Spielfeld, den Ball über seine Abwehrreihe wieder ins Spiel bringen. So glaube ich, ist ganz gut erklärt.
Und muss man eigentlich immer beide Hände am Tisch haben oder könnte ich auch mit einer Hand irgendwie winken?
Nein, das darf man nicht, das wird als Ablenkung gewertet. Generell muss bei jedem Torschuss müssen beide Hände am Griff sein.
Und wer überwacht das alles? Gibt es da einen Schiedsrichter auf dem Stuhl, wie beim Tennis oder wie?
Ja, der Schiedsrichter, der steht im Normalfall vor dem Tisch und hat immer eine Hand am Tisch, weil die größte Möglichkeit, jetzt im professionellen Tischfußballsport zu faulen, ist, dass man zu kräftig gegen die Bande schlägt. Also was in der Kneipe jetzt ganz normal ist, dass man so an den Tisch rumhaut, dass der einen Meter hochfliegt, das geht natürlich jetzt beim Tischfußball als Sport nicht. Und deshalb muss der Schiedsrichter, wenn einer jetzt zu kräftig oder zu hart gegen die Bande fährt, beim Abwehren, dann unterbricht er das Spiel und verwarnt denjenigen, der da zu hart spielt, oder gibt dem anderen, der anderen Mannschaft den Ball zurück.
Und die Regeln sind dann international anerkannt oder gibt es da auch ja, in anderen Ländern wieder andere Regeln und wieder Unterschiede? Oder bei anderen Turnieren, dass da unterschiedliche Regeln vorliegen?
Ja, die internationalen Turnierregeln sind anerkannt. Ich glaube, bei über 50, in über 50 Ländern, die Mitglied in der ITSF, also Internationale Table Soccer Federation sind, das ist der Weltverband des Tischfußballs, werden immer nach diesen Regeln gespielt. Es gibt dann natürlich irgendwelche privaten Turniere oder da kann man auch seine eigenen Regeln machen. Da hält man sich jetzt natürlich nicht an die vom Weltverband vorgeschriebenen Regeln.
Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, auch in der Vorbereitung auf die Sendung, gibt es beim Tischkickern eigentlich ein System, das man spielen kann?
Ja, gibt es verschiedene Systeme. Es gibt ja auch verschiedene Schusstechniken. Da gibt es den sogenannten Zieher, dabei legt man den Ball neben die Figur und da erfolgt dann der Schuss aus dem Handgelenk. Also man beschleunigt den Ball mit der Figur und die Schussaktion erfolgt dann aus dem Handgelenk. Dann gibt es den sogenannten Snake Shot. Das sieht jetzt für Laien ganz seltsam aus. Da klemmt man sich vor dem Torschuss den Griff ins Handgelenk. Nennt man auch Monkey Shot, sieht ein bisschen dämlich aus, ist aber sehr wirkungsvoll. Und bei den jungen Tischfußballspielern gegenwärtig der beliebteste Schuss. Und in Deutschland sehr verbreitet ist halt der Pinschuss, heißt auf Deutsch Abroller. Das ist jetzt hier im Radio sehr schwierig zu erklären, da müsste man sich wirklich mal Bilder angucken oder sich das mal vom Spieler zeigen lassen.
Sind solche Techniken auch der Grund, dass manche da Handschuhe tragen?
Genau, das ist der Grund. Jetzt ist zum Beispiel so, beim Pinschuss-System, da brauchst du extrem viel Grip. Das wird immer mit Handschuhen gespielt. Also die Pinschützen, die ziehen Handschuhe über die Hand und so ein Fingerling, den man in der Apotheke kriegen kann, das ist so ein Gummi, der wird über den Griff gezogen und damit hast du halt den optimalen Grip, um den Pinschuss durchzuführen. Dann ist beim Snake Shot, ist es so, dass man Griffbänder um die Griffe wickelt, ähnlich wie beim Tennis, damit das Handgelenk da eine ganz gute Reibung hat und man da einen richtigen Knall drauf kriegt auf den Ball. Beim Zier oder Pullshot auf Englisch, da bräuchte man sowas nicht unbedingt, aber auch diese Spieler nutzen häufig Bänder.
Und kann jetzt eigentlich jeder sowas lernen und ein guter Tischkickerspieler werden oder braucht man da schon ein gewisses Talent?
Ja, es ist natürlich, die Voraussetzungen beim Tischkicker sind jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt so groß. Also natürlich braucht man einen gewissen Ehrgeiz, man braucht Motivation, um fleißig zu trainieren. Konzentrationsfähigkeit ist ein sehr wichtiger Punkt. Man denkt immer auch, ja, Ausdauer ist jetzt beim Tischfußball nicht so wichtig, aber wenn man sich mal hinstellt und eine halbe Stunde intensiv kickert, dann merkt man erstmal, wie extrem man dabei schwitzt. Also Ausdauer für solche Turniere, die dauern ja teilweise ein ganzes Wochenende, ist natürlich auch die Ausdauer ein wichtiger Faktor. Schnellkraft ist ein enorm wichtiger Faktor. Ja, und dann natürlich irgendwie das Talent zu antizipieren, was der gegnerische Spieler vorhat, das ist auch wichtig. Aber man merkt das recht schnell nach 2 Jahren, ob man jetzt wirklich so viel Talent hat und so viel Ehrgeiz entwickeln kann, dass man mal ein richtig guter werden möchte, um mal in der Bundesliga zu spielen.
Wie ist es eigentlich mit dem Kickertisch? Wenn ich jetzt an verschiedenen Tischen spiele, dann reagieren die ja vielleicht auf mein Spielverhalten unterschiedlich. Welchen Einfluss hat denn der Tisch auf mein Spiel?
Ja, das ist eben ganz interessant. Es gibt vom Weltverband 5 zugelassene Turniertische. Und der jeweilige Turniertisch bevorzugt halt immer die eine oder andere Technik. Also jetzt sage ich mal, der deutsche Tisch, da ist er besonders gut, da einen Pinschuss zu spielen. Auf dem französischen Tisch, dem Bonsini, da spielt man halt viel so Handgelenkschüsse. Und also der Tisch ist enorm wichtig für die Spieleigenschaften. Und deshalb auch so ein Phänomen, dass ein Frédéric Collignon, dieser große Belgier, dass der wirklich auf allen Tischen alles gewonnen hat. Weil normal ist dann ähnlich so wie im Tennis zum Beispiel, auf Sand ist jetzt zum Beispiel Nadal stark, auf Rasen ist ein Federer stark, auf Hardcore ist ein Djokovic stark. Und so ähnlich muss man das beim Tischfußball auch sehen. Es gibt dann natürlich bestimmte Techniken, die kann man auf jedem Tisch einsetzen, wie der Zier- oder Pullshot, wird auch viel von Leuten gespielt, die international unterwegs sind.
Heißt das, dass der Tisch womöglich unterschiedliche Untergründe haben kann?
Hat er auch, genau. Hat er. Also jetzt zum Beispiel ein Galando-Tisch ist einer von den vom ITSF zugelassenen Tischen, der besitzt eine raue Glasplatte. Der deutsche Tisch besitzt im Normalfall eine Sperrholzplatte. Der französische Tisch, der besitzt einen Linoleumboden. Ja, und ich glaube, ein amerikanischer oder der Fireball, der chinesische Tisch, Der besitzt vielleicht sogar eine Plastikunterlage, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher.
Ist es dann innerhalb der Bundesliga auch so, dass es da verschiedene Tische bei den Vereinen gibt oder gibt es da einen Standard, der vorgeschrieben ist?
Na, da gibt es wieder einen Standard. Jetzt haben wir gerade von den internationalen Tischen gesprochen. Jetzt in Deutschland gibt es einen Standard von Tisch, der vorgeschrieben ist. Den können aber durchaus unterschiedliche Hersteller bauen. Das kann man so ähnlich sehen wie im Tischtennis, würde ich das jetzt mal vergleichen. Da müssen die Maße gleich sein, die Torabstände, die Figurenabstände, das muss alles gleich sein. Und natürlich auch das Material, aus dem die Figuren sind. Und beim Tischtennis hast du ja auch irgendwie eine Holzplatte, ein Netz und die muss gleich lang sein. So ähnlich kann man das jetzt in Deutschland auch vergleichen mit Tischfußball.
Und was sind in Deutschland die Hochburgen des Tischfußballs? Kann man das so benennen?
Ja, das kann man in jedem Fall so nennen. Ganz interessant ist da in Deutschland, es gibt das Saarland, das kleinste Bundesland, besitzt die meisten Vereinsspieler. Das ist natürlich auch etwas, woran der DTFB natürlich noch arbeiten muss, dass auch die großen Länder wie Bayern, wie Baden-Württemberg, wie Hessen, dass wir hier auch noch mehr Leute zum Tischfußball bringen. Also aufgrund einer langen Tradition gibt es im Saarland gegenwärtig über 2000 aktive Tischfußballspieler. Wenn man jetzt sieht, dass der DTFB nur knapp über 6000 besitzt, kann man schon sehen, was das Saarland mit seinen Aktiven allein am DTFB ausmacht. Dahinter folgen dann Bayern und Hamburg mit jeweils 600 Spielern. Ja, und Hochburg würde ich natürlich auch noch sagen, Niedersachsen mit der KGB Hannover, wurde in den letzten 2 Jahren deutscher Meister und hat 2012 den European Champions Cup gegen eine belgische Mannschaft gewonnen. Ja, es gibt dann noch so einen Länderpokal, den wir initiiert haben, da ist meistens Hessen, Berlin und Bayern vorne.
Hast du gerade Belgien schon wieder erwähnt und vorhin auch einen belgischen Spieler. Kann man da sagen, dass Belgien international Maßstäbe setzt? Und wer ist da noch international weit vorne dabei?
Ja, ich würde jetzt mal bei den Damen sagen, natürlich auf alle Fälle Deutschland, die in den letzten 2 Jahren Weltmeister geworden sind, jetzt auch in Nantes wieder, mit unserer Topspielerin Lilly Andres. Bei den Herren ist das echt eine ganz enge Kiste und sind immer ganz interessante Wettbewerbe. Also da haben wir zum Beispiel in diesem Jahr bei der WM in Nantes, haben die Franzosen es geschafft, bei der Heimweltmeisterschaft ihren ersten Titel bei den Herren zu holen. Dann hatten wir bereits 2-mal die Amerikaner als Weltmeister, die Deutschen leider noch nicht, waren einmal Vize-Weltmeister, Belgien hatten wir bereits als Weltmeister, sogar Österreich war schon mal Weltmeister. Also ich würde jetzt mal sagen, schon die größeren europäischen Nationen und Amerika dazu. Und mittlerweile sind auch so Länder wie zum Beispiel der Iran eine aufstrebende Tischfußballnation. Also bei den Männern ist das wirklich eine ganz, ganz enge Geschichte.
Jan, wie eng das sein kann und wie es bei der WM zuging, darüber reden wir gleich. Jetzt nochmal Musik. Vorhin gehört haben wir übrigens live mit ihrer Coverversion von Johnny Cash's Walk the Line und Placebo mit 20 Years. Die Titel hast du ausgesucht, genauso wie jetzt Clueso, Jede Stadt. Und ich lege nach mit Götz Wiedmann und passenderweise Kicker-Partnerin. Bis gleich.
Willkommen auch in deine Stadt und wir machen dich platt. Klack, klack, zack, bang drin. Ich liebe meine Kicker-Partnerin. Ich liebe meine Kicker. Ich liebe meine Kicker. Ich liebe meine Kicker-Partnerin.
Götz Wiedmann und seine Kickerpartnerin im Herrengedeck Fußballkultur mit Musik, Tischfußball. Ja, Thomas, du bist natürlich immer noch dabei. Wir wollten auf die WM in Nantes zu sprechen kommen, die jetzt im Januar stattgefunden hat und du warst vor Ort. Welche Eindrücke hast du mit zurückgebracht?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, die wichtigste Erkenntnis für einen Pressesprecher des Deutschen Tischfußballbundes ist, dass es sich bei der Tischfußball-WM in Nantes auf alle Fälle um eine Sportveranstaltung gehandelt hat. Also die mediale Aufbereitung durch Eurosport, die war in höchstem Maße professionell und erlaubte auch den Fernsehzuschauern an der Faszination Tischfußball teilzuhaben. Dann war es natürlich ganz toll, wie die vielen französischen Ehrenamtlichen und auch von den anderen Verbänden, Weltverbänden, also Mitgliedsverbänden des Weltverbandes, Die haben da echt ganz tolle Arbeit geleistet. Aus sportlicher Sicht würde ich mal sagen, dass die deutschen Damen auf längere Sicht kaum zu schlagen sein werden. Und dass bei den Herren die Leistungsdichte so groß ist, dass man echt keine Prognosen machen kann für die nächsten Jahre. Ganz interessant wird natürlich, wer sich jetzt zum Beispiel so im Herren Einzel und Herren Doppel nach Frédéric Collignon da manifestieren wird. In diesem Jahr hat der Österreicher Kevin Hunsdorfer das Herren Einzel gewonnen und wurde zusammen mit Andreas Esterbauer im Herren Doppel Zweiter. Dort haben sie im Finale gegen zwei Luxemburger verloren. Ja, also ich glaube, dass auch Tischfußball sehr interessant sein wird in Zukunft, weil die Szene heute vor allem bei den Herren momentan so ausgeglichen ist.
Das heißt aber, für den DTFB war es ein erfolgreiches Turnier und ihr seid zufrieden?
Ja, aus DTFB-Sicht war man natürlich, ich würde jetzt mal sagen, gab es auch Höhen und Tiefen. Riesig gefreut haben wir uns natürlich über die Titelverteidigung der deutschen Nationalmannschaft und über den Vize-Weltmeistertitel von Lilly Anders bei den Damen, also im Damen-Einzel. Die Herren, sage ich mal, die sind überraschend früh an Angstgegner Belgien gescheitert, da war im Viertelfinale Schluss. Dann, ja, bei den Junioren darf man als DTFB nicht unzufrieden sein, aber die Halbfinalniederlage gegen Holland sollte uns schon ein bisschen nachdenken lassen. Und vielleicht noch, also aus meiner Sicht, mussten wir auch noch ein bisschen mehr in den Jugendbereich. Auch wenn das Geld dann vielleicht anders irgendwo fährt, aber irgendwie müssten wir versuchen, dass wir Tischfußball vielleicht bei den Junioren in Zukunft auch in die Schulen bringen. Und das wird dann natürlich schon helfen, so genau wie beim Fußball, Handball, dass du halt einfach schon frühzeitig anfängst, diese Tischfußballfähigkeiten zu fördern.
Ja, die Fähigkeiten, die die Leute entwickeln, die hast du ja für Eurosport kommentiert. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass die das ganz gut gestaltet haben. Wie bist du denn zu dem Job gekommen und wie viele Spiele hatten Eurosport übertragen? Weißt du das?
Ja, wie viele Spiele die jetzt in den letzten 4 Jahren übertragen haben, weiß ich nicht mehr. War, vor 4 Jahren haben sie heute mal gesagt, ja, wir machen jetzt Tischfußball in Eurosport. Und dann haben sie sich die Bilder angeguckt zum ersten Mal und haben gesagt, oh Gottes Willen, wir kennen ja die Regeln nicht, das können wir gar nicht alles nachvollziehen, wir brauchen einen Experten. Dann haben sie gesagt, ja, es ist in München, wer in Bayern hat irgendwie Ahnung von Tischfußball, wer kriegt einen vernünftigen deutschen Satz aufs Papier. Dann haben sie mich heute gefragt, ob ich Lust und Laune habe, das mal zu versuchen und ihnen 1-2 Sendungen auszuhelfen und da heute dem Kommentator zur Seite zu stehen. Das hat dann dem Kommentatorenchef von Eurosport so gut gefallen, dass er mich jetzt weiterhin verpflichtet hat und ich jetzt das die letzten 4 Jahre schon so mache.
Aber bei der WM jetzt hat Eurosport dann alle Spiele übertragen oder auch nur ausgewählt?
Nein, da haben sie sich natürlich nur, also live übertragen wurden nur ganz spezielle Sachen. Jetzt zum Beispiel die Halbfinals im Herren Doppel, Finale im Herren Doppel, Finale im Herren Einzel, dann Viertelfinals der Teams, Halbfinals der Teams und Endspiel der Teams. Das sind die Spiele, die wir da übertragen haben.
Ist es nicht unheimlich schwer, so ein Spiel live zu kommentieren? Es ist ja doch wahnsinnig schnell.
Ja, es ist insofern schon schwierig, aber das hat Eurosport halt echt ganz gut gemacht. Bei jedem Tor kriegst du im Nachhinein eine super Slow-Mo. Und als Kommentator hast du ja das Bild immer 6 Sekunden vor dem normalen Fernsehzuschauer bei dir am Bildschirm und das 6 Sekunden hinterher auch nochmal. Also da kannst du dann schon was machen und vor allem da kannst du halt dann auch als Kommentator glänzen, wenn dem Zuschauer das alles ein bisschen zu schnell ging und du kannst ihm dann halt erklären, was da passiert ist.
Das heißt, was ich live sehe, ist gar nicht live. Also zumindest nicht
6 Sekunden hinterher. Also ich bin 6 Sekunden, okay. Sekunden früher dran.
Dein Motto lautet, das bringt mich jetzt zu der Geschwindigkeit vom Spiel zurück, Tischfußball ist eine Art Hochgeschwindigkeitsschach. Wie kommt dieses Motto zustande?
Naja, ist ganz einfach. Du musst in kürzester Zeit Entscheidungen treffen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und dann ist es natürlich auch noch wichtig, dass du möglichst schnell die Stärken und Schwächen deines Gegners analysierst und dann aufgrund dieser Analyse dein Spiel so gestaltest, dass du die gewonnenen Erkenntnisse in einen Vorteil ummünzen kannst und dann das Spiel halt für dich entscheiden.
Ja, und das Spiel für dich entscheiden, da fällt mir was ein. Kennst du den Film Absolute Giganten?
Ja, das ist ja ein ganz toller Film mit der tollsten Tischfußballszene und jetzt fragt man sich da als Zuschauer natürlich, Mann, können die so gut kickern?
Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt.
Ja, das waren dann nicht die normalen Schauspieler, die da gekickert haben. Das waren ein paar bekannte Jungs, die kenne ich, die kamen aus Hamburg, sind da auch im Hamburger Verband aktiv und die haben da die Schauspieler quasi gedoubelt und haben dann die Kicker-Szenen für die Leute vorgespielt.
Und ist es realistisch, was da passiert ist? Oder ist es jetzt einfach filmisch überzogen?
Nee, das ist ganz realistisch. Das haben ja auch normale Tischfußball-Sportler haben das ja gemacht.
Also
sowas geht schon. Es gibt natürlich diese zwei Punkte oder zwei Tore für ein Torwarttor, gibt es halt natürlich in der Wirklichkeit nicht. Und da wurde dann natürlich der Film auf diese Szene dann aufgehängt. Aber es ist natürlich technisch mit dem Kicker durchaus möglich, da eben so ein Torwarttor zu schießen.
Also es passiert schon auch in der Realität, dass einer da versucht, sich den Ball auf die Hacken vom Torwart zu legen und den dann zu lupfen.
Nein, also im Wettbewerb sieht man das gar nicht. Das ist halt eher so ein Showschuss, wenn man irgendwas, so eine Kicker-Promotion für Zuschauer macht, aber im Wettbewerb wird sowas nicht eingesetzt. Die Chancen, dass du damit ein Tor schießt, die sind so minimal.
Thomas, ich meine, wir haben jetzt viel über deine Karriere auch gesprochen und über deine Highlights. Ich kann dir da nicht die Frage ersparen, was waren deine blamabelste Niederlage am Kickertisch?
Oh je. Ja, das war natürlich das Spiel Mensch-Maschine, wurde natürlich auch im Tischfußball mal gemacht. In dem Jahr, als ich deutscher Meister war, rief ProSieben bei mir an, ob ich Lust hätte, gegen Kickerroboter zu spielen. Ja, dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und das war halt dann die, würde ich sagen, meine blamabelste Niederlage. Ich habe nämlich gegen diesen Kickerroboter 5-3 verloren. Und das war aber natürlich auch sehr schwierig, weil der hat parallel alle vier, also hatte quasi vier Hände und ich halt nur zwei. Und alleine gegen so einen Kickerroboter zu spielen, ist schon echt schwierig. Aber man hätte es trotzdem, glaube ich, besser machen können.
Das heißt, ihr habt nur auf einen Satz gespielt?
Wir haben nur auf einen Satz gespielt, ja.
Und dann hast du mir noch vorhin gerade mitgeteilt, du hast mal einen Kickertisch mitentwickelt.
Genau.
Und würde mich nämlich interessieren, wenn der Profi das macht, wie sieht so ein Tisch dann aus?
Ja, das war heute schon ein toller Designertisch von Audi. Den Preis will ich jetzt auch nicht sagen, aber er sollte nicht nur gut aussehen und Audi war halt wichtig, dass das Ding halt auch wirklich gut funktioniert. Also er war in den Formen, wie man heute jetzt auch Audi kennt und alles viel glänzend und ein tolles Spielfeld gemacht, das halt wirklich eine Augenweide ist. Aber das Schwierige war halt, dass man diese chrom glänzenden Stangen, dass man die in den Lager gut bewegen kann, dass der Abstand von Fuß der Figur zum Boden, dass der gleich bleibt, dass der Boden eine Beschaffenheit kriegt, dass man den Ball da ordentlich führen kann. Das sind halt lauter so Dinge, die man da bei der Entwicklung auch mit beachten muss. Ganz witzig ist eine Geschichte, da haben wir mal so einen Chinesentisch gesehen, die haben nicht von links nach rechts gespielt, wie es normal ist, sondern von rechts nach links. Da hast du quasi mit der linken Hand die Sturmreihe bedienen müssen und mit der rechten Hand das Mittelfeld, wenn du im Sturm gespielt hast. Also wenn das dann keine Fachleute machen, dann kommt halt auch mal sowas raus.
Welchen Untergrund hast du denn gewählt? Das würde mich jetzt interessieren noch.
Ja, wir haben dann so eine USB-Platte, heißt das. Das ist so eigentlich das Allzweckmittel bei der Schreinerei, die halt dann so eine besondere Lackierung bekommen hat, damit der Ball extrem guten Grip hat. Damit man den halt vor allem bei den Pinschüssen, wofür man den Ball vorne unter der Figur einklemmen muss, braucht man halt wirklich einen rauen Untergrund. Dafür war die Lackierung dann verantwortlich und halt einen gummierten Ball. Dann hat das auch ganz gut funktioniert.
Das heißt, am Ende konntest du deine Träume, oder ja, Kickerträume zumindest, am Tisch dann doch verwirklichen?
Ja, hat schon sehr toll ausgesehen und man muss sagen, auch andere Spieler konnten da wirklich ihre Techniken umsetzen, die das damals versucht haben.
Ja, Thomas, unglaublich. Eine Stunde ist vorbei. An der Stelle möchte ich mich bei dir bedanken, dass du heute Zeit für mich hattest und es war ein sehr, sehr kurzweiliges Gespräch und ich schicke dir viele Grüße nach Bayern.
Vielen Dank, hat auch mir riesig Spaß gebracht und ich hoffe, dass dir deine Hörer auch ein bisschen was über Tischfußball mitgenommen haben und vielleicht auch mal versuchen, dass sie sich selbst mal an den Tisch ranstellen und versuchen, Tischfußball zu spielen.
Ich zumindest bin davon überzeugt, denn mich hast du überzeugt.
Also, wunderbar.
Vielen Dank noch, schönen Abend.
Dir auch, danke, ja,
ciao. Gerne. Ciao. Das war das Herrengedeck auf FreeFM am Sonntagabend. Heute zum Thema Tischfußball mit meinem Gast Thomas Breschtink, Pressesprecher des Deutschen Tischfußballbundes. Und wer vom Herrengedeck nicht genug kriegen kann, das mag es ja geben, der findet im Netz unter herrengedeck.blogspot.de alles rund um diese nette Sendung. Ebenso werdet ihr natürlich auf freefm.de fündig und dort gibt es auch fast alle bisherigen Ausgaben des Herrengedeck zum Nachhören. Ja, und falls ihr Kontakt sucht über herrengedeck@freefm.de und über Facebook werdet ihr den bekommen. Ich bin wieder in 14 Tagen für euch da, am Faschingssonntag nämlich. dann mit jeder Menge närrischer Musik und anderen Verbrechen aus dem scheinbar unerschöpflichen Metier des deutschen Fußballs. Ja, Musik gibt's auch jetzt noch, und zwar aus dem eben angesprochenen, wirklich unterhaltsamen Film Absolute Giganten, den anzusehen mir übrigens Matze und Jochen aus der Anti-Statik-Redaktion nochmal ans Herz gelegt haben. Vielen Dank dafür. Und aus dem Soundtrack hören wir jetzt Tokotronic mit Let There Be Rock. Danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
Wir haben gehalten in der langweiligsten Landschaft der Welt. Wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass es uns hier gefällt.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Herrengedeck auf Radio Free FM.